150 Psalmen, 150 Loblieder, 150 Gebete von Gott inspiriert. Was für ein Geschenk hat das Volk Israel bekommen? Buch der Psalmen. Was für ein Geschenk haben wir bekommen? Mitte in der Bibel, Herz der Bibel, Zentrum der Bibel. In diesem Buch der Psalmen hören wir Schlagen des Herzen der Gläubigen, durch welche Gott diese Psalmen geschrieben hat. Dieses Buch der Psalmen und Buch der Jesaja, das ist meist zitierte Bücher des Alten Testaments, die im Neuen Testament zitiert wurden. Und für uns ist das auch wichtig zu begreifen, dass das Buch der Psalmen stellt uns Beziehung zwischen Gott und den Menschen dar. Auf unglaubliche Weise. Und unseren Bibeltext wird heute aus dem Psalmbuch sein. Ich hoffe, das wird nicht zu viel. David hat schon eins vorgelesen. Oder David. Psalm 63. Psalm 63. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zum Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer. Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachteten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in der Tiefe der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und die Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen. Denn die Lügenmäuler sollen verstoppt werden. Löste Psalm 63 bei uns was aus, bevor wir dem gelesen haben? Nein, Psalm 23, da leuchten unsere Augen, der Herr ist unser Hirte. Psalm 1 kennen wir auswendig, Psalm 73, befiehl dem Herrn deine Wege. Diese Psalmen lösen bei uns was aus, aber Psalm 63, beim allen Respekt vor den Bibellesern, löst das nicht bei vielen was aus. Also wir müssen einen Weg, eine Spur finden, wir müssen mit Schritten hineinzugehen, um versuchen zu verstehen, das Wort Gottes, welches uns geschenkt ist. Und als Erste, wenn wir dieses Psalm lesen, als Erstes entdecken wir, dass die Christenheit schon fast seit 2000 Jahren diesen Psalm als Morgenpsalm nutzt. Als Morgenpsalm. Denn in Vers, warum denn? Denn in Vers 2 lesen wir, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Und in hebräischer Sprache gibt es dieses Wort neben dem Suchen noch was zu bedeuten, bedeutet Morgenröte, bei Morgenröte. Und der Schlachterübersetzung macht das am besten, du bist mein Gott, dem ich früh suche. So früh, wo man noch nichts sehen kann, da wo gerade der Tag anbricht, da bin ich schon bei dir, mein Gott, sagte David. Dann lesen wir in Vers 1, dass das auch Psalm David ist und wo wir ungefähr diesen Psalm einordnen können. Vers 1 Psalm David, als er in der Wüste war. Aber kleine Enttäuschung, David war etliche Male in der Wüste Juda. Also zum Beispiel einmal lesen wir das in 1. Samuel 22, als David von Saul flog, so hat er sich in die Wüste Juda versteckt. Aber Vers 12 sagt, da war er noch kein König, aber Vers 12 sagt uns, der König aber wird sich freuen in Gott. Also wir müssen andere Passagen suchen. Und es ist tatsächlich so, am Ende seines Lebens war dieser Mann noch einmal in der Wüste Juda. Und da passt, da war er schon König und die beschriebene Not in Vers 10, 11 und 12 passt genau zu diesem Ereignis. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, sagt David. Das war die größte Katastrophe zum Regierungszeit Königs David. Und gleichzeitig die größte persönliche Katastrophe, die David erlebt hat, war er in der Wüste von Juda. Das war großer absalomischer Aufstand, wo der König David fliehen musste wie ein gejagtes Stück Vieh von seinem eigenen Sohn, wo sein eigener Sohn ihm aus der Stadt gejagt hat. Und dort unten war er in der Wüste Juda und wusste nicht, wie es weitergeht. Kommt Gott, macht Gott was, wird Gott was tun, wann wird er tun? Keine Ahnung. Und da hieß es, wirklich, sie trachteten nach meinem Leben. Dieses Wort ist sehr heftig. In drei klassischen Übersetzungen Übersetzer übersetzen dieses Wort mit Verderben. Dieses Wort in hebräischer Sprache wird das beim Beschreibung von Holocaust, wird mit diesem Wort so beschrieben. Da sagt einer, jene aber, die meine Seele verderben wollen. Der andere übersetzt, jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten. Der dritte, sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Also sie sind für mich komplettes Verderben, die mich verfolgen. Und Vers 12, aber König freut sich jetzt, Mitte in diese Wüste von Juda, freut sich König in seinem Gott. Das ist unser David. Die Not, die er beschreibt, die ist dramatisch, absolut dramatisch. So eine Not hat der Mann noch nie in seinem Leben gehabt. David hatte viele Bedrängnisse, viele Nöte, aber nicht in solchen Rahmen, wie er hier beschreibt. Als nächstes sehen wir, dass dieser Psalm auch Sehnsuchtpsalm darstellt, nach Sehnsucht nach Gott. Und bei manchen Übersetzungen steht das Überschrift Sehnsucht nach Gott. Aber hier Psalm 63, nicht nur Sehnsucht, sondern auch bis hin zur Sättigung in seiner Gegenwart. Wir können Parallele ziehen, zum Beispiel Psalm 42, da ist auch Sehnsucht an Gott. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Aber der Unterschied zum Psalm 63, hier sehen wir nicht nur Sehnsucht, sondern diese Sehnsucht wird erfüllt. Sie ist erfüllt. Hier steht nicht David und sagt, ich hätte es gern, sondern der Psalm ist voll mit Erfüllung. Einer der Ausleger in seinen Kommentaren beschreibt so, der Psalm 63 vermittelt Hoffnung, dass nicht nur bei einer Sehnsucht bleibt. Das ist ganz außergewöhnlicher Psalm. Und hier mehr dem lest, je öfter man liest, desto deutlicher und klarer wird es. Und einer der Ausleger, David Schleser, er bringt das uns auf den richtigen Spur. Er sagt so, denn hier in Psalm 63 haben wir ein Minilied des Königs David. Hier haben wir ein Minilied des Königs David. Und das stimmt. Das ist ein Psalm 63, das ist ein Liebeslied. Das ist ein Liebeslied von David an seinem Gott. Wir kriegen Mitte in der Bibel ein Liebeslied. Einen ganz tiefen, einzigartigen, beschriebenen Gemeinschaft zwischen einem glaubenden König David und dem lebendigen Gott. Und David lässt uns durch diesen Psalm hineinschauen in diese Beziehung zu Gott, die er hat. Und wenn wir das begreifen, dann lösen sich viele, viele Fragen automatisch bei uns auf. Warum dieser König David uns erscheint so als ausgefüllter Mann, trotz dass umherum alles schief läuft, aber der ist glücklich. Dieser Mann ist glücklich. Wie er beschreibt in Vers 6, der ist satt an seinem Gott, wie beim einem Festessen. Vers 6, meine Seele wird satt wie vom Fett und Mark. Das sind diese Bilder, die die Qualität beschreiben. Was David uns hier möchte sagen, David hat unglaubliche Abhängigkeit von Gott. Für König David ist Gott absolut lebensnotwendig. Ohne Gott verliert an Bedeutung sein Leben. Ohne diese Beziehung kann dieser Mann nicht leben. Ein Verzicht darauf ist für König David undenkbar, undenkbar. Das ist Glaube an Gott, keine Nebensächlichkeit bei David. Das ist keine Nebensächlichkeit. Der ist glücklich in seinem Gott, mitten in seiner Not. Obwohl er in dramatischen Sturm steht, er ist glücklich, er ist zufrieden. Er wird satt wie an einem Festessen. Er bekommt von lebendigen Gott auch die Hilfe. Nicht nur eine Sache, nicht nur Hilfe in bestimmten Sachen, sondern er bekommt Gott selber. Er will ihn haben, diesen Gott. Wenn wir treugemäß diesen Psalm lesen, dieser Psalm ist voll mit Pronomina. Ich strecke mich aus nach dir, deine Macht, deine Güte. Dich will ich loben, deinen Namen nennen, dich mit fröhlichem Mund loben, deine Flügel, an dir hänge ich deine Rechte. Es dreht sich alles, aber absolut alles nur um einen, dessen er kennengelernt hat im Laufe seines Lebens, im Laufe seines Lebens. Einen liebenden und von ihm geliebten lebendigen Gott. Das ist ein Liebeslied von David. In diesem Psalm auch zu bemerken, dass in diesem Psalm finden wir viermal Begriff meine Seele. In keinem anderen Psalm finden wir das. Aber hier beschreibt er zum Beispiel in Vers 2 dürstende Seele. In Vers 6 eine gesättigte Seele. In Vers 9 anhängende Seele. Und in Vers 10 bedrohte Seele. Sein ganzer Mensch, sein ganzer Leben dreht sich nur um einen, nur um diesen Gott. Und es geht schon früh morgen los, dann geht das Metapherbilder vom Essen und Trinken und dann kommt ihm Dank und Lob mit Jauchzen, mit Frohlocken. Es dreht sich alles nur um diesen Gott bei König David. Dieser Mann ist nur mit einer Sache gefüllt, mit Liebe zu seinem Gott. Eine Seite löst es viele Fragen auf, wenn wir so den König David sehen. Wenn wir hier diesen geliebten und von Gott liebenden König David sehen. Aber andererseits, da wirft auch Fragen auf. Das wirft auch Staunen auf. Zum Beispiel, dass es sowas überhaupt gibt. Dass es sowas überhaupt gibt. Bitte schön, das ist doch nicht gleichwertige Partner, die da stehen. An einer Seite steht ein lebendiger Gott mit allem, was zu ihm gehört. Mit allem, was zu ihm gehört. Und auf anderer Seite steht ein sterblicher Mensch, König David. Dass es sowas überhaupt gibt. In anderen Religionen undenkbar, undenkbar. Gehen Sie durch die Ideologien und Religionen, Dschungel dieser Welt. Sie finden nirgendwo sowas. Sowas wie David hier in Psalm 63 beschreibt. Bei dir, meinem Gott, in deiner Liebe bin ich satt geworden, wie bei einem Festessen. Gibt's nirgendwo. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen glaubenden und lebendigen Gott. Natürlich, das ist auch wichtig für uns als Gemeinde zu verstehen, für Glauben, dass das gehört auch zum innersten Geheimnis des Glaubenden an Christus. Dass die Glaubenden nicht irgendwelche Angestellten als Personal oder Ordnungskräfte bei Gott, sondern hier David, der prophetische David, uns hier vorlebt, wie man mit lebendigen Gott leben kann. Wie denn? So wie David. So wie David. Die nächste Frage natürlich steht, wie ist das denn überhaupt möglich? Wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass du, David, sowas sagen kannst, so ein Liebeslied singen kannst oder dichten kannst? Und das sagt uns David nicht am Anfang seines Lebens, in seinen jungen Jahren als Eiferer, sondern am Ziel seines Lebens. Dieses Liebeslied entstand durch Jahrzehnte seines Lebens. Und die, die Bibel lesen, die wissen ganz genau, dass viel Not, viel Bedrängnis haben genau dieses Beziehung bewirkt. Genau dieses Beziehung. Er wäre nie in diese Beziehung hineingeraten, wäre er nicht durch die saulische Krise durchmarschiert. Nie, sondern genau dadurch hat Gott ihm stärker, klarer, deutlicher, geheimnisvoller an sich gezogen durch diese Nöte und an sich gebunden. Gott ist für König David nicht einfach als Gabenautomat, der alles zu geben hat, was so regelmäßig am Leben, für Leben man braucht, sondern Gott ist viel, viel mehr für König David. David sagt, Gott ist für mich die Liebe pur. In dieser Beziehung habe ich all und alles in meinem Gott, in diesem Gott. Gott ist durch Jahre meines Lebens zu meinem Vater geworden. Gott ist nicht, Glaube an Gott ist nicht nur bei David um Segnungswillen, damit Gott mich segnet, sondern Gott, weil er Vater ist, als Person, hier, was David uns hier präsentiert. Und das kann nur gelebt werden im Hinblick auf Jesus Christus. Nur im Hinblick auf Jesus Christus, unabhängig von Vorteilen, von Gewinnen und von Segnungen, die wir von Gott bekommen. Und natürlich steht auch die nächste Frage, aber warum steht das überhaupt in der Bibel? Wir präsentieren auch nicht ganz im Volk unsere Liebeslieder. Warum steht das in der Bibel? Warum will Gott, dass das in der Bibel steht? Ganz einfach, damit die Menschen das wissen, dass sowas gibt. Dass sowas gibt, damit wir zur Kenntnis nehmen, dass man so mit Gott leben kann, so mit lebendigen Gott leben kann. Und dass diese Gemeinschaft mit Gott einem so glücklich machen kann, wie David hier beschreibt, so dankbar. Und wenn wir Verse von 4 bis 9 lesen, der David kann nicht Mund halten, mit so viel Dank ist er erfüllt. Vers 4, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie vom Fett und Mark. Und mit jauchzenden Lippen lob dich mein Mund. Vers 7, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in der Nachtwache sinne ich über dich. Also wenn David nicht schlafen kann, dort zählt er keine Schäfchen, sondern er sinnt über seinem Gott. Vers 8, denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. Und Vers 9, an dir hängt meine Seele. Wo gibt es noch sowas? Und Gott will, dass wir auf diesen Geschmack, wir, die wir diese Psalm lesen, dass wir auf diesen Geschmack kommen, so einen Bezug zum Gott zu haben. Dass der Glaubende sagt, das will ich auch. So will ich auch mit Gott leben, mit lebendigen Gott. Wenn David so leben darf, im Hinblick auf kommende Messias, dann dürfen wir doch wir auch so leben, im Hinblick auf schon gekommenen Messias. So können wir auch leben. Und der Glaubende darf diese Beziehung zu Gott ausbauen durch die Jahre, durch Jahrzehnte. Aber liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wenn wir diesen Psalm im Hinblick auf Jesus Christus lesen, alle 150 Psalmen haben Verbindung zu dem Herrn, aber dieses Psalm, das sticht ins Auge. Und wenn wir dieses Psalm im Hinblick auf Jesus sehen, dann geht uns die Sonne auf noch mehr als bei David. Denn wenn jemand diese Liebesbeziehung zum Vater einzigartig vorgelebt hat, dann war das doch unser Herr. Das springt ins Auge. Alles, was in diesem Psalm 63 steht, können wir eins zu eins auf Jesus übertragen. Eins zu eins. Das ist der eigentliche Davidide, Messias. Er ist der eigentliche Geheimnis zwischen Vater und Sohn. Wir sehen ihm doch, wie er mit Vater gelebt hat. Denken wir an die Bericht von Evangelium. Wir sehen ihm doch, wo alle anderen noch am Schlafen waren, hat der Herr frühmorgens schon Gemeinschaft zu seinem Vater gesucht hat. Wir sehen ihm doch, wie er manche Nächte hindurch in Gemeinschaft mit seinem Vater vollbracht hat. Wir sehen ihm, als er in Dienst gepredigt hat, immer wieder hat der Herr eine einsame Stätte gesucht hat, wo er sich von den Jüngern ein bisschen absonderte. Und wohin geht er? Zur Gemeinschaft mit seinem Vater. Und das war, bitte schön, kein Pflichtprogramm. Das war nicht vorgeschrieben von Synagoge oder einem Paragraf, einer Kirche oder Gesetz, sondern wie sollte dieser Sohn auf dieser sündigen Erde leben können, wenn ich diese heilende Gemeinschaft mit seinem Vater, wenn nicht diese heilende Gemeinschaft zu seinem Vater? Wie hätte er überhaupt durchhalten sollen, diesen täglichen Wahnsinn, dem er ausgesetzt war auf dieser Erde, wenn nicht als Geliebte und Liebende in der Gemeinschaft mit seinem Vater, mit lebendigem Gott? Aber wir wissen auch, dass alles, was in Gemeinschaft mit Gott auf dieser Erde ist, ist nur Vorgeschmack. Wie bei dem Herrn, wie beim David, wie auch bei uns. Das ist nur Vorgeschmack. Was wird das sein, Schwestern und Brüder, was wird das sein, wenn dieses Wort aus Jesaja-Buch in Erfüllung geht? Meine Augen werden den König sehen. Was wird das sein, wenn der Psalm 17 in Erfüllung geht? Wenn ich erwache, dann werde ich satt an deinem Bild. Dann werde ich satt an deinem Bild. Dann erfüllt sich diese Liebesgemeinschaft in ganz andere Dimensionen, die wir hier noch nicht kennen und kennen nicht können. Aber darauf gehen wir doch zu. Darauf gehen wir doch zu. Aber zurück zu dem Psalm 63. Lass uns jetzt in diesem Psalm hineinschauen und sehen, was ist für David Liebe? Wie empfindet David Liebe zu Gott? Also, was ist die Liebe für David? Und als erster sagt er uns: Liebe ist für mich, dich wie Wasser in der Wüste zu finden. Liebe ist für mich, mein Gott, wie Wasser in der Wüste zu finden. Ohne dich bin ich ein Verdurstender. Es geht nicht darum, dass ich zusätzlich Schluck von religiöser Pulle nehme, sondern David hier beschreibt, wenn ich dich, mein Vater, nicht habe, lebendiger Gott, dann verdurste ich in diesem Leben. Ich kann nicht ohne dich leben, Vater. Und genau deswegen muss ich schon frühmorgens, sobald ich wach bin, muss ich mich andocken an dem Herrn. Ich muss mich in Verbindung wieder anbinden, ankleben an dem Herrn, dass ich mit dem. Ich will diesen Tag gar nicht haben, dass der Herr mich nicht begegnet. Wie soll ich den Tag anfangen, ohne dass du mir begegnest durch dein Wort? Das ist, David, undenkbar. Ich brauche dich allerzeit. Ohne dich geht dieser Sonntag nicht, auch Montag nicht, auch Dienstag, und kein Tag kann ich ohne dich leben. Ich muss dich finden wie Wasser in der Wüste. Als nächstes sagt David uns, Liebe ist für mich, deine Worte hören zu dürfen. Deine Worte hören zu dürfen. Ich schaue aus nach dir schaue ich aus in deine Heiligtum. Was meint denn David, wenn er dieses Vers zitiert? Denn da in Heiligtum ist Gott und redet. Gott redet, das ist doch das Geheimnis des Glaubenden des Alten Bundes, dass Gott nicht einfach als Kultfigur in dem Heiligtum steht. Und wenn der Glaubende des Alten Bundes in Heiligtum geht, dann nicht irgendwelche religiöse Kult durchzuziehen, sondern Liebe zu erfahren. Liebe zu erfahren, wodurch denn? Dass lebendige Gott sich herunterlässt und uns was sagt, mit uns redet. Welche größere Zeichen der Liebe geben kann, als wenn Gott sich erbarmt und mit uns redet und zwar sagt. Und das hat er doch gesagt, wenn wir Hebräerbrief lesen, durch seinen Sohn. Er hat sich erbarmt. Wenn wir Wüstenwanderung betrachten, da geht Mose in die Stiftshütte, da bedeckt die Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte, und wir lesen: Und Gott redete mit Mose. Gott sprach mit Mose. Psalm 60, Vers 8. Psalm 108, Vers 8. Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Das ist pure Liebe, sagt David für mich. Das ist pure Liebe, deine Worte hören zu dürfen. Als nächstes sagt David, Liebe ist für mich, auf deine Zuwendung sich absolut verlassen zu können. Auf deine Zuwendung sich absolut verlassen zu können. Deine Güte, deine Gnade, deine gesamte Zuwendung zu mir ist besser als mein ganzes Leben. Was David uns hier sagen möchte, mein Leben ist ein Torso, mein Leben ist Wrack, Ruine, mein Leben ist nicht vollständig, wenn du, lebendiger Gott, nicht mit deiner Güte in mein Leben hineinkommst. Denn er beschreibt, die Güte und Gnade Gottes ist mehr als Leben. seine Gnade, sein Zuspruch, sein Ja, sein Beschluss, seine Gebote. Also das Leben, das Leben ist das wertvollste Gut, was der Mensch hat. Aber David präsentiert uns und sagt, dass Güte Gottes, Gnade Gottes ist mehr als diese Gabe, die größte Gabe, die Menschen bekommen haben, ist mehr. Denn erst wenn die Gnade Gottes in mein Leben kommt und Güte, erst dann wird das Leben zum Leben beim David. Fragt man den verfolgten Christen, was brauchen die, wenn sie nur eins haben, dass lebendige Gott Tag für Tag sein Ja sagt, ich liebe dich. Was braucht man doch noch mehr, wenn lebendiger Gott dieses Ja, ich liebe dich sagt. Liebe ist, sagt David, für mich auf deine Zuwendung absolut, ohne Ausnahme, hundertprozentig verlassen kann. Das ist für David Liebe. Als nächstes sagt er, Liebe ist für mich, dass ich dich immer wieder besinge mit meinen Lippen und mit meinen Händen. Was macht denn der Geliebte? Natürlich, er preist, er lobt, er erhebt seine Hände im Namen Gottes. Geliebte lebt von dem Satz, wes Herz voll ist, des geht auch Mund über. Aber für uns ist das wichtig zu begreifen hier, dass es ist ganz wichtig, dass nicht nur, wenn mein Herz voll ist, nicht nur, wenn mein Herz, manches Mal geht es auch andersrum, oft geht das andersrum. Dass man das Lob und Ehre dem lebendigen Gott erklingt, nicht nur, wenn mein Herz voll ist und alle Umstände sind grandios, sondern auch, wenn mein Herz nicht voll ist und die Umstände dramatisch sind wie bei David, dann gebührt dem Gott Lob und Ehre und Preis dem, der mich liebt und den ich liebe. Als nächstes sagt David, Liebe ist für mich wie ein Festessen. Wie ein Festessen, sagt David. Vers 6, meine Seele wird satt wie vom Fett und Mark. Was heißt das eigentlich? Dieses Bild der Sattheit, das spricht Qualität, welche David in Gott gefunden hat. Dieses Qualität, das sind Metapherbilder, welche er in Gott gefunden hat. Das ist ein Ausdruck des volles Glück, volles Zufriedenheit. David möchte uns sagen, Liebe ist für mich, wie beim einem Festessen satt zu werden. Und liebe Gemeinde, unser Gott ist nicht sparsam. Unser Gott ist nicht sparsam. Manches Mal sitzen wir an seinem Wort und denken, das ist zu viel, Herr, das ist zu viel für einmal. Und Gott sagt, keine Sorge, für morgen habe ich auch noch was. Ess ruhig. Danke für das, was du sagst, lieber Gott. Danke für das, was du bist, mein Gott. Danke für die Art, wie du dich zu mir wendest. Danke, dass ich von deinem Tisch so satt weggehen kann. Danke für das Festessen bei dir. Danke für deine Liebe. Als nächstes sagt David, Liebe ist für mich, dass ich mitten in der Nacht an dich freuen kann. Mitten in der Nacht an dich freuen kann. Wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in der Nachtwache sinne ich über dich. Die Stunden gehen dahin, das ist aber egal. Hauptsache wach. Was? Hauptsache, ich bin mit meinem Herrn, sagt er. Ich bin zusammen mit meinem Gott. Und dann denke ich über ihn nach und freue mich. Was für eine gute Beschäftigung, wenn Gott uns wach hält durch sein Wort, durch seine Gedanken. Warum ist für David auch hier Nacht so wichtig ist? Weil dort ist endlich mal Ruhe ist. Endlich Ruhe. Ganze Druck, ganze Sorgen, ganze Menschen, die an ihm zehren, da kommt er zur Ruhe und dann kommt Gott und sagt, ich bin da und ich liebe dich. Möchtest du mit mir Gemeinschaft haben? Ja, natürlich. Und dann verbringen wir diese Zusammenzeit, indem ich nachsinne über seinem Wort. Liebe ist, sagt David, noch für mich, andauernd vielfältige Hilfe Gottes zu erleben. Wie er beschreibt, du bist mein Helfer geworden oder denn du bist meine Hilfe geworden. Ich weiß es nicht, wie lange ist unsere Liste, Notliste. Bei manchen ist das wahrscheinlich schon ein Heft. Bei manchen ist das vielleicht schon ein Buch geworden. aber die Hilfe Gottes wird sichtbar auch in unserem Leben. Nicht nach Vorstellungen und auch nicht nach Erwartungen. Nach was denn? Nach den Ergebnissen. Wenn wir zurückschauen auf unser Leben, dann merken, dann werden wir feststellen, Gott, du hast geholfen. Nicht so, wie ich gedacht habe, aber du hast mir geholfen. Und dann erklingt dieses Dank. Danke, mein Gott, dass du mich so liebst, dass du mir sogar hilfst. Danke, dass du mir hilfst in Banalitäten des Alltags hindurch. Danke, dass du mir hilfst in den großen Tragödien und in kleinen. Du hilfst, lebendiger Gott. Gott, du bist mein Helfer geworden. Als nächstes sagt David, Liebe ist für mich, dass ich Zuflucht finde in allen bei dir. In allen bei dir. Und für uns ist das tröstend, dass hier nicht irgendjemand das sagt, sondern hier spricht ein militärischer General. Hier spricht einer, der wusste, wie man mit Schwert umgeht. Hier spricht ein großer König, ein Herrführer. Und genau dieser große, starke König nimmt dieses Bild und sagt, ich habe immer gesucht Zuflucht bei Gott. Viele wissen das nicht. Viele denken, ich bin cool, ich bin stark, ich bin großer König. Aber ich sage euch, wie ich mein Leben hier hingekriegt habe, auf dieser Erde. Ich habe immer Zuflucht gesucht bei meinem Gott. Nur so habe ich mein Leben geschafft. In allen Entscheidungen, in allen Lasten meines Lebens, auf allen Wegen meines Lebens habe ich immer Nähe Gottes gesucht und Zuflucht bei ihm gesucht. Oben drüber flogen die Raubvögel, aber die konnten mir nichts antun, weil ich unter der Schatten seiner Flügel, ich war geschützt. Also Liebe ist für mich, diese Geborgenheit bei dir, Gott, zu erleben. Das ist für König David Liebe. Als nächstes sagt er, Liebe ist für mich, ganz fest an dir dran zu hängen. Vers 9, an dir hängt meine Seele. Eigentliche Wort in dem Hebräischen, was der bedeutet ist, heißt das, an dir klebt meine Seele. Also für David ist das nicht Ab- und Zu-Beziehung zu Gott. Für David ist das nicht Ab und Zu, sondern ich klebe mich an dir ran, Herr. Ich kann nicht, ich will auch gar kein, das ist Sinnbild, ich will gar keine Weise von dir weg. Ich will immer, immer zusammen mit dir diese Beziehung. Du bekommst mich auch nicht los, mein Gott. Ich kann nicht anders, ich hänge mich an dir, sagt David. Das ist Liebe für David. Als nächstes sagt er, Liebe ist für mich, dass ich Garantie deiner Rechte zugesprochen bekommen habe. Garantie deiner Rechte. Vers 9, zweite Hälfte. Deine Rechte hält mich aufrecht. Deine Rechte. Im biblischen Denken ist rechte Hand hat eine besondere Bedeutung. Wir kennen das. Rechte behält den Sieg oder erhebe deine Rechte mit Macht. Oder wir kennen diese aus Offenbarung, diese Passagen, in seine Rechte hält er die sieben Sterne der Gemeinde oder der auf dem Thron saß, hält das Buch der Geschichte in seine rechte Hand. Also das hat immer absolute Zuverlässigkeit bedeutet. Und hier sagt David uns, du hältst mich mit deiner Rechte, du hältst mich nicht nur einfach mit Rechte, sondern du hältst mich aufrecht. Aufrecht hält Gott diesem David. Und er hält mit Gnade, mit Güte, mit Wort, mit Strenge, mit Zucht, mit Strafe, mit Zuneigung, mit allem, was David hier beschreibt, hält Gott ihm mit seiner Rechte. Als nächstes sagt David uns, Liebe ist für mich, dass ich mich freue, dass es dich für mich gibt. Vers 12, der König aber wird sich freuen in Gott. Diese Worte stehen genau Mitte im Chaos seines Lebens, aber der König wird sich freuen in Gott. Dieser Mann wird in schwersten Umständen seines Lebens geliebt und von Gott gehalten. Mit anderen Formulierungen kann man auch so sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt noch so viele Feinde kommen und sich noch 10-mal umdrehen. Ich bin in Gott. Und Gott wird schon so hinauswenden, wie er sich das vorgenommen hat, weil er mit seiner Rechte mich hält. Und das Letzte. Das Letzte sagt David uns, Liebe ist in Verbindlichkeit zu dir, sich glücklich schätzen. Vers 12, zweite Hälfte. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen. Wird sich glücklich preisen. Und diese Formulierung, wer bei ihm schwört, das kommt nicht aus dem Herzen der David, sondern das kommt aus dem fünften Buch. Wir kennen diese Trilogie bei 5. Mose, du sollst deinem Gott fürchten, dienen und bei seinem Namen schwören. Und dieses bei seinem Namen schwören, das ist ein Sinnbild der Treue, Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit. Und das nimmt er dieses Bild und sagt, in Verbindlichkeit zu ihm, lebe ich mein Glück. Ich kann mich glücklich preisen, indem dass ich bei diesem Gott bin. Kann mich glücklich preisen. Was für eine einzigartige Beziehung. Nun, zum Schluss. Ist David noch auf dem Flucht? Ja. Sind die Feinde noch da? Ja. Ist der David noch genervt? Natürlich. Hat er noch Angst? Ja. Und doch merken wir von seiner Beziehung her zu Gott, diese Erfüllung, diese Prägung, dass wir sagen können, das will ich doch auch. Das will ich doch auch so leben, bei allen meiner Not. Und Gott sagt, kein Problem, das kannst du. Komm in meiner Nähe. Vertraue dem gelesenen Wort. Lass dich von meiner Liebe blenden, damit da bekommt auch unser geistliches Leben bei aller Not, Geschwister, bei aller Not diesen Charakter, den auch David und unser Herr hatte. Und das wollen wir doch auch. Das wollen wir doch auch und das dürfen wir. Ich bin geliebt und will dich lieben, Jesus, mein König und mein Gott. Gott segne uns beim Nachdenken. Amen. Wir beten noch.